Liebe Gemeinde, Sportfreunde auf der ganzen Welt verlassen sich auf einen Aspekt, der den Sieg der eigenen Mannschaft näher rücken lässt. Ein Aspekt, der in allen Sportarten die Wahrscheinlichkeit für den Sieg der eigenen Mannschaft erhöht. Der Heimvorteil. Der Heimvorteil ist jener Vorteil, den Mannschaften haben, wenn sie im eigenen Stadion spielen, vor eigenem Publikum, vor der Süd-West-Tribüne, Nord-Ost- oder wie auch immer Tribüne, auf ihrem Rasen und so weiter. Kurze Zwischenbemerkung, das hat vor kurzem natürlich nicht für das Spiel Dortmund gegen Salzburg gegolten, wo Dortmund zu Hause mit Heimvorteil verloren hat. Zwischenbemerkung beendet. So gilt, Mannschaften gewinnen zu Hause häufiger als auswärts. Egal ob Cricket, Fußball oder Basketball. Während die gegnerische Mannschaft das Auswärtsspiel als Belastungsprobe sieht, hebt das Heimspiel bei der Heimmannschaft das Gemüt. Denn es gilt, Mannschaften gewinnen zu Hause häufiger als auswärts. Und das ist statistisch bewiesen. Der Heimvorteil ist kein Mythos, er existiert. Es stimmt wirklich, Mannschaften gewinnen zu Hause deutlich häufiger im eigenen Stadion als bei Auswärtsspielen. Es gibt einiges an Forschung zu diesem Thema. Forscher setzen sich mit der Frage auseinander, warum das so ist. Dabei werden folgende Dinge aber ausgeschlossen. Es wird ausgeschlossen, dass tausende eigene Fans die Leistung der eigenen Mannschaft beeinflussen. So mag das den einen oder anderen Spieler vielleicht beeindrucken oder emotional berühren, wenn der eigene Name gerufen wird vor in Österreich eher so 10.000 Leuten, in Deutschland 50.000 Leuten. Aber statistisch gesehen verändert das die Leistung nicht und beeinflusst sie nicht. Es wird ausgeschlossen, dass etwa zum Beispiel die Anreise zu einem anderen Ort einen Einfluss haben können oder ein Nachteil ist. Reisestrapazen haben keinen Einfluss auf die Spieler und das Ergebnis, statistisch gesehen. Es wird ausgeschlossen, dass es ein Vorteil sein könnte, den Rasen zu kennen. Also beim Heimvorteil ist das ja der Rasen, auf dem ich öfter spiele, auch trainiere und so weiter. Das hat keinen Einfluss. Also was ist der Grund für den sogenannten Heimvorteil? Es heißt, dass der größte Einflussfaktor für den Heimvorteil die Befangenheit des Schiedsrichters ist. Spitz formuliert, der Schiedsrichter will nicht ausgebuht werden. Verständlich. Es zeigt sich, dass Schiedsrichter gegen Ende eines Spiels, wenn es knapp wird, weniger Fouls gegen die Heimmannschaft pfeifen. Oder sie pfeifen mehr Fouls für das auswärtige Team. Schiedsrichter reagieren damit häufig und natürlich unbewusst auf den Druck des Publikums, auf den Druck der Menschenmenge. Denn im Heimatstadion sind ja immer mehr vertreten für die Heimmannschaft. So entstehen Entscheidungen, die Antworten sind auch auf den Druck des Publikums. Schließlich können die Entscheidungen des Schiedsrichters die Menschenmenge zufriedenstellen, einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Druck der Menge und des Publikums spielt auch in dem heutigen Predigttext eine entscheidende Rolle. Eine entscheidende Rolle, wie die Entscheidung um Jesus fällt. Leben oder Tod? Wir werden von dem Schreiber Johannes in eine Verhandlungsszene hineingeführt. Jesus von Nazareth wird von den jüdischen Hohenpriestern vor den römischen Statthalter gestellt. Sie verlangen ein Urteil von ihm. Sie selbst können nach ihrer Rechtsauffassung nicht für das von ihnen erwünschte Urteil, das können sie selbst nicht vollstrecken. Sie wollen nämlich den Tod für Jesus von Nazareth. Israel war ein politisch instabiler Ort im Römischen Reich. Kein Römer wollte dorthin entsandt werden, kein Soldat und kein Statthalter. Seit dem 6. Jahrhundert nach Christus wurde Israel von den Römern regiert und dabei herrschten die Römer über das Gebiet und ließen aber auch die Strukturen vor Ort noch walten. Provinzen mit beschränkter Selbstverwaltung. In diesem Fall die jüdischen Oberen. Die Römer setzten Statthalter ein. Der es zu einer unglaublichen Prominenz gebracht hat, war Pontius Pilatus. Jeden Sonntag sprechen Millionen von Christen und Christinnen auf der ganzen Welt seinen Namen aus, wenn sie das Glaubensbekenntnis aussprechen und bekennen. Gelitten unter Pontius Pilatus. So hervorgehoben erscheint seine Rolle im Leben und Sterben Jesu zentral. Pontius Pilatus ist der Statthalter Roms in dieser Provinz. Der Vorname des Pontius Pilatus ist jetzt nicht Pontius oder Pilatus, der ist uns nicht überliefert. Sein Familienname ist Pontius, er stammt aus der Familie der Pontier, Vorname kennen wir nicht. Und Pontius Pilatus hatte einen schweren Stand als Statthalter und ehrlich gesagt war sein politisches Erbe sehr durchwachsen. Einige meinten, dass er eine politische Null war. In den Quellen wird Pontius Pilatus als ein die Juden verachtender und rücksichtsloser Mann geschildert. Bezeichnend ist eine seiner ersten Handlungen, eine seiner ersten politischen Handlungen bei seinem ersten Besuch in Jerusalem. Er wusste, dass die Juden ein Problem damit hatten, Kaiser und Götterbilder aufstellen zu lassen und im öffentlichen Leben sichtbar zu zeigen. Er wusste das, weil ja die vorherigen Statthalter darauf Rücksicht genommen hatten. Aber er wollte seine Macht demonstrieren und stellte natürlich Kaiserstatuen auf. Außer sich vor Wut verfolgten sie Pilatus und seine Soldaten überall dorthin, wo er öffentlich sich zeigte, und beschwerten sich bei ihm. Schließlich drohte er damit, der aufgebrachten Menge, sie gefangen nehmen zu lassen. Demonstrativ zeigten sie ihm ihren Nacken und signalisierten damit, naja, komm schon, bring uns um. Sie deckten seinen Bluff auf und Pilatus zog sich zurück. Bei einer anderen Gelegenheit löste Pilatus das Problem der Wasserversorgung in Jerusalem und er baute Aquädukte, das machten die Römer gerne und viel. Und das hört sich sehr nobel an zuerst, also die Wasserversorgung. Das Problem war nur, dass er das Geld dafür aus dem Tempelschatz genommen hatte. Es kam zum Aufstand. Pilatus versteckte bei diesem Aufstand Soldaten in der Menschenmenge und bei einem Signal gingen sie auf die Menge los. Bei einer anderen Gelegenheit hatte Pilatus auf die Schilder seiner Soldaten den Namen des Kaisers Tiberius schreiben lassen. Ihr wisst, wieder öffentliches Bekenntnis für den Kaiser. Das Volk verhandelte mit Pilatus und bat ihn, diese Inschrift entfernen zu lassen. Er lehnte natürlich ab. Dann wandten sich die jüdischen Oberen an den Kaiser. Was tat der Kaiser? Er befahl Pilatus, den Namen wegzugeben. Ihr seht, Pilatus hat als Statthalter keinen leichten Job. Beziehungsweise hatte er sich schon einige politische Fehlgriffe geleistet. Fehlgriffe, die dem Kaiser zu Ohren gekommen waren. Noch eine Beschwerde und Pilatus würde seinen Job verlieren. Lasst uns nun gemeinsam das Wort Gottes für diesen Sonntag hören. Es steht im Johannesevangelium geschrieben.
Da führten sie Jesus von Kaiphas vor das Prätorium. Es war aber früh am Morgen und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passahmahl essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der Judenkönig? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben dies andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber die Gewohnheit, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber.
Liebe Gemeinde, wenn wir der Handlung folgen, dann sehen wir schnell, dass Pilatus in einer Zwickmühle steckt, in einem dramatischen Dilemma. Eingekeilt zwischen dem Druck des Kaisers, für Recht und Ordnung zu sorgen, mit der Vergangenheit, wie er das schon mal gemacht hat, und dem Druck der jüdischen Oberen und der Menschenmenge, soll er eine Entscheidung treffen. Wir haben bereits gehört, das sind keine guten Voraussetzungen, um faire Entscheidungen zu treffen. In Jerusalem steht das Passafest vor der Tür. Die Stadt ist voll von Pilgern aus aller Welt. Sie sind gekommen, um an den religiösen Feiern teilzunehmen. Es herrscht eine aufgeregte und auch gespannte Atmosphäre. Diese Anspannung zum Höhepunkt des Festes könnte den Frieden in der Stadt gefährden. Der Erzähler Johannes erzählt nun sehr detailliert und auch feinfühlig von einem Hin und Her im Gespräch zwischen Pilatus und den jüdischen Oberen. Anders als in den vorherigen Bildern aus dieser Predigtreihe ist nun dieses Bild, welches auf dem Faltblatt abgedruckt ist. Ich bitte, dass ihr es mal zur Hand nehmt. Anders als in den anderen Bildern sind es die Mimik und die Gesichtszüge der vielen Menschen in dem Bild über das Verhör. Die Gesichtszüge, die den Betrachter fesseln wollen. Bitte betrachtet kurz die vielen Gesichtszüge. Der Maler hat für dieses Gemälde 35 Ölbilder als Probegemälde angelegt, bis er dieses Gemälde fertig hatte. Er hat jüdische Immigranten angeheuert, die mit ihrer emotionalen Mimik Pose standen. Der ungarische Maler betont die Spannung, die zwischen dem chaotischen Schreien der Ankläger sowie dieser Menschenmenge auf der einen Seite steht und der Stille von Pilatus und Jesus. Für die Darstellung dieser Anspannung der Emotionen und Gesichtszüge wurde dieses Bild berühmt. Es wurde so berühmt, dass das Bild sogar für 4 Jahre in Europa auf Tour ging. Zur Anspannung in dieser Handlung. Zunächst ist Pilatus nicht ganz klar, was er mit Jesus anfangen soll. Warum ist der Mann überhaupt hier? Wir hören eine gereizte Antwort der Juden. Deutlich wird darin die Unfähigkeit, eine stichhaltige Anklage gegen Jesus vorzubringen. Es steht fest, dass sie ihn als politischen Anführer anklagen. Bezeichnet wird er hier als Übeltäter, das heißt allgemein als Verbrecher. Das Verbrechen besteht aber darin, sich zum Sohn Gottes gemacht zu haben. Da die Anklage aber irgendwie weiterhin vage bleibt, verweist Pilatus auf die eigene Gerichtsbarkeit. Übernehmt doch selbst Verantwortung. Es ist Johannes, dem Erzähler, hier wichtig zu betonen, dass die anklagenden Juden das Amtsgebäude nicht betreten. Sie wollen sich vor dem Fest nicht verunreinigen. Nach dem Verständnis des jüdischen Reinigungswesens wurde man durch das Betreten eines heidnischen Hauses unrein. Eine solche Unreinheit dauerte 7 Tage. Es ist ein verhöhnendes Detail dieser Erzählung. Besorgt um ihre Reinheit, verfehlen sie zu erkennen, wen sie zur Schlachtbank führen. Detailreich berichtet Johannes weiter über die Begegnung zwischen Pilatus und Jesus. Jede Bewegung wird von Johannes, dem Erzähler, beurteilt. Und wieder dreht sich diese Begegnung um die Frage, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Jesus von Nazareth? Pilatus fragt, bist du ein König, wie sie von dir sagen? Und weil sich Pilatus einen König nicht ohne Volk und Land vorstellen kann, sagt er, bist du der König der Juden? Hätte Jesus diese Frage mit Ja beantwortet, dann wäre er mit den Königen dieser Welt auf eine Stufe gestellt worden. Für Pilatus wäre damit die Beweisaufnahme abgeschlossen gewesen. Denn hier hätte nämlich der Machtanspruch dieses Mannes Jesus gegen den Machtanspruch des Kaisers gestanden. Und da hätte Pilatus kurzen Prozess machen können, machen müssen. So sind ja immer wieder Köpfe gerollt oder Kriege ausgebrochen. Doch Jesus geht es nicht darum, König eines Volkes zu sein. Jesu Reich ist kein Nationalreich, das sich gegen den Kaiser erhebt. Pilatus fragt weiter, so bist du dennoch ein König? Jesus sagt, du sagst es, ich bin ein König. Jesu Königtum und Königreich gründet nicht auf der Größe eines Heeres, auf politische Einflussnahme oder Steuergesetzen. Das Reich, in dem Jesus König ist, hatte sich in seinem Leben und seinem Dienst ganz anders gezeigt. Es zeigte sich darin, durch Heilung der körperlich Kranken und auch seelisch Kranken. Es zeigte sich darin, dass Menschen gerufen und beauftragt wurden. Es zeigte sich als Ruf zur Umkehr von falschen und krankmachenden Gedanken und Taten. Als Ruf zur Umkehr von heimlichen Begierden und verdeckten Worten. Es zeigte sich als Einladung, bei Gott, dem Vater, Frieden zu finden. Und all das, was andere über einen denken, loszulassen. Jesus sagt Pilatus, was seine Rolle als König in diesem Königtum ist. Jesus sagt, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Liebe Gemeinde, Jesus will hier keine philosophische Diskussion führen. Es geht ihm nicht um ein abstraktes Gedankenexperiment. Jesus spricht von Wahrheit auf der sehr existenziellen Ebene, also die ganze Existenz des Menschen betreffend. Wovon Jesus hier spricht, ist kein Königreich, bei der man die Flagge auf seinem Schild verändert und nun nicht mehr beim roten Team mitspielt, sondern beim blauen. Nein, Jesus spricht davon, dass seine Nachfolger aus der Wahrheit sind. Also nichts Beigefügtes, nichts neu Angemaltes, kein neuer Sticker für das neue Team. Jesus spricht davon, dass jene, die in seinem Reich sind und dem König begegnen, andere Menschen werden. Jesus spricht hier von einer inneren Neugeburt, die das alte Herz austauscht und neu kalibriert. Jesus spricht davon, dass es seine Rolle als König ist, diese neue Wahrheit, aus der man geboren werden soll, zu zeigen, darüber zu sprechen, dazu einzuladen. Aber was ist denn diese Wahrheit? Genau an diesem Punkt wird das, was Wahrheit heißt, durchsichtig und bekommt einen tieferen Grund. In der Sprache, die Jesus damals sprach, Aramäisch, und auch im Hebräischen steht hier, wo das ein griechisches Wort, nämlich das Übersetzen mit Wahrheit, aber im Aramäischen und im Hebräischen wurde das Wort Emuna verwendet. Und Emuna heißt wörtlich Treue. Was ist die Wahrheit, die Jesus zeigt? Über welche Wahrheit spricht er? Zu welcher Wahrheit lädt er ein? Es ist die Wahrheit, dass Gott, der Vater seiner Menschen, treu ist und sie niemals verlässt und niemals alleine lässt. Es ist die Wahrheit, dass Gott, der Vater, treu ist, indem er seinen Menschen liebend nachgeht und um jeden Einzelnen wirbt. Und er wirbt darum, das alte Leben zurückzulassen und neu geboren zu werden. Gott, der Vater, ist treu, indem er Jesus, seinen Sohn, schickt, um zu zeigen und zu erklären, wie der Vater im Himmel ist und eine Beziehung zu ihm herzustellen. Gott, der Vater, ist treu, indem er nicht aufgibt und sich danach sehnt, dem Schuldigen zu vergeben, die Trauernde zu trösten, den Täter zu richten und Recht herzustellen. Jesus bezeugt diese Treue auch im Angesicht des Vaters und im Angesicht des Todes. Pilatus war so dicht am Geheimnis dran, wer Jesus ist, und hat es aber nicht begriffen. Er hat es sogar als Aufschrift über das Kreuz setzen lassen. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und er hat es doch nicht erkannt, was für einen König er da vor sich hat. Liebe Gemeinde, ich komme zum Schluss, mein letzter Gedanke. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann ist dieser Weg nicht durch einen neuen Anstrich zu leisten. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann ist dieser Weg täglich ein kostbarer und kostspieliger Weg. Denn er erfordert, dass wir neu geboren werden. Aus der Wahrheit geboren werden, wie Jesus sagt. Aus der Treue Gottes zu mir und dir geboren werden. Aus Gottes Zusage und Zuspruch für mich. Wenn wir neu geboren sind, dann erfordert das, dass wir täglich aus dieser neuen Geburt herauskriechen. Liebe Gemeinde, und niemand kann neu geboren werden, der nicht vorher stirbt. Niemand kann neu geboren werden, der nicht vorher stirbt. Was heißt es, zu sterben, damit man dem König Jesus nachfolgen kann? Das heißt, den Abstand zwischen dem eigenen Herzen und dem Herzen Gottes zu sehen und daran zu verzweifeln. Die Wahrheit über einen selbst, über die eigenen Motivationen, die eigenen Abgründe, dem allen ins Auge zu blicken. Stell dir vor, du holst dein Auto nach einem Routineservice von der Werkstatt ab. Und der Mechaniker sagt, dieses Auto ist in großartiger Verfassung. Offensichtlich fahren nur Genies dieses Auto. Es ist in großartigem Zustand. Später am Tag merkst du, dass die Bremsen an deinem Auto nicht mehr gut funktionieren. Du gehst zurück zur Werkstatt und sagst, warum haben sie mir das nicht gesagt, dass meine Bremsen nicht mehr gut funktionieren? Der Mechaniker sagt, naja, ich wollte nicht, dass sie sich schlecht fühlen. Außerdem, um ganz ehrlich zu sein, hatte ich Angst, dass sie sich über mich ärgern. Ich wünsche mir, dass sie in diese Werkstatt kommen und ich und wir ein sicherer Hafen für sie sind. Und sie sich wohlfühlen. Das bringt dich vielleicht zur Weißglut. Und du sagst, ich bin nicht in diese Werkstatt gekommen für einen Ego-Trip. Wenn es um mein Auto geht, dann will ich die Wahrheit wissen. Ich lasse mir doch nicht hinter dem Rücken direkt ins Gesicht lügen. Oder stell dir vor, du bist beim Arzt für eine Routineuntersuchung. Der Doktor sagt zu dir, sie sind in wunderbarer Verfassung. Ein Musterstück der Natur. Sie haben den Körper eines Olympioniken. Man kann ihnen nur gratulieren. Am späten Nachmittag gehst du die Treppen hoch und dein Herz setzt aus. Du findest heraus, dass deine Arterien verstopft sind und du dem Tod nur um Haaresbreite entkommen bist. Du gehst zurück zum Doktor und sagst, warum haben sie mir das nicht gesagt? Naja, ich wusste, dass sie in schrecklicher Verfassung sind, aber wenn ich das den Leuten so sage, dann sind sie oft eingeschnappt. Das ist schlecht fürs Geschäft. Meistens wollen die Leute dann nicht mehr zurückkommen. Ich will hier ein sicherer Hafen für meine Patienten sein. Ein Hafen, in dem sie sich angenommen fühlen und geliebt fühlen. Du würdest vielleicht sagen, und vielleicht sehr wütend sagen, Herr Doktor, Frau Doktor, wenn es um meinen Körper geht, dann will ich die Wahrheit wissen. Es scheint so, als würden wir die Wahrheit wissen wollen, wenn uns etwas wichtig ist. Dann wollen wir keine illusorischen Versprechungen. Und es soll nichts vermieden werden, um dem Unangenehmen zu entgehen. Liebe Gemeinde, wenn es um unser Leben, um unser Heil, um das Heil in diesem Leben und nach diesem Leben geht. Lasst uns unsere Herzen der Wahrheit zuwenden. Lasst uns wissen wollen, wie es um uns steht. Und das können wir nur von Jesus erwarten. Egal wie laut die Menschenmenge tobt, egal welcher weltliche Herrscher Gericht gerade hält, wenn es um das Heil unserer Lieben, unserer Freunde, unserer Familie, unserer Bekannten, den uns Anbefohlenen geht, lasst uns als Gemeinde das Einzige tun, was in unserer Macht steht, und Jesus Christus bekennen, bezeugen, von ihm sprechen, reden, ihn feiern, in eine Beziehung zu ihm einladen. Damit auch andere wie auch wir diese Wahrheit erkennen. Wenn es auch euer Wunsch und euer Gebet ist, dann sprecht mit mir. Amen.